Rainer, lies mal vor. Die schwarze Spinne, Teil 4. Es war eine wilde Nacht. In Klüften und Lüften heulte und toste es, als ob die Geister der Nacht Hochzeit hielten in den schwarzen Wolken. Die Winde, die wilden Reigen spielten zu ihrem grausamen Tanz, die Blitze, die Hochzeitsfackeln mehren und der Donner der Hochzeitssegen. In dieser Jahreszeit hatte man eine solche Nacht noch nie erlebt. Im finsteren Bergtal regte es sich um ein großes Haus, und viele drängten sich um sein schirmend Obdach. Sonst treibt im Gewittersturm die Angst um den eigenen Herd, den Landmann unter das eigene Dach, und sorgsam wachend, solange das Gewitter am Himmel steht, wahrt und hütet er das eigene Haus. Aber jetzt war die gemeinsame Not größer als die Angst vor dem Gewitter. Diese trieb sie in diesem Haus zusammen, an welchem die vorbeigehen mussten, welche der Sturm aus dem Münneberg trieb, und die, welche von Bärhegen sich geflüchtet. Den Graus der Nacht, ob dem eigenen Elend vergessend, hörte man sie klagen und grollen über ihr Missgeschick. Zu allem Unglück war noch das Toben der Natur gekommen. Pferde und Ochsen waren scheu geworden, betäubt, hatten Wagen zertrümmert, sich über Felsen gestürzt, und schwer verwundet stöhnte mancher in tiefem Schmerz. Laut aufschrie mancher, dem man zerrissene Glieder einzog und zusammenband. In das Elend hinein flüchteten sich auch in schauerlicher Angst die, welche den Grünen gesehen, und erzählten bebend die wiederholte Erscheinung. Bebend hörte die Menge, was die Männer erzählten, drängte sich aus dem weiten, dunklen Raum dem Feuer zu, um welches die Männer saßen, und wenn der Wind durch die Sparren fuhr oder Donner über das Haus rollte, so schrie laut auf die Menge und meinte, es breche durchs Dach der Grüne, sich zu zeigen in ihrer Mitte. Als er aber nicht kam, als der Schreck vor ihm verging, als das alte Elend blieb und der Jammer der Leidenden lauter wurde, da stiegen allmählich die Gedanken auf, die den Menschen, der in der Not ist, so gerne um seine Seele bringen. Sie begannen zu rechnen. Wie viel mehr wert sie alle seien als ein einzig ungetauftes Kind. Sie vergaßen immer mehr, dass die Schuld an einer Seele tausendmal schwerer wiege als die Rettung von tausend und abermal tausend Menschenleben. Diese Gedanken wurden allmählich laut und begannen sich zu mischen als verständliche Worte in das Schmerzgestöhn der Leidenden. Man fragte näher nach dem Grünen, grollte, dass man ihm nicht besser Rede gestanden. Genommen hätte er niemand, und je weniger man ihn fürchte, umso weniger tue er den Menschen. Dem ganzen Tal hätten sie vielleicht helfen können, wenn sie das Herz am rechten Ort gehabt hätten. Da begannen die Männer sich zu entschuldigen. Sie sagten nicht, dass es sich mit dem Teufel nicht spaßen lasse, dass, wer ihm ein Ohr leihe, bald den ganzen Kopf ihm geben müsse, sondern sie redeten von des Grünen schrecklicher Gestalt, seinem Flammenbart, der feurigen Feder auf seinem Hut, einem Schlossturme gleich, und dem schrecklichen Schwefelgeruch, den sie nicht hätten ertragen mögen. Christines Mann aber, der gewöhnt worden war, dass sein Wort erst durch die Zustimmung seiner Frau Kraft erhielt, sagte, sie sollten nur seine Frau fragen, die könne ihnen sagen, ob es jemand hätte aushalten mögen. Und dass sie eine mutige Frau sei, wussten alle. Da sahen sich alle nach Christine um, aber keiner sah sie. Es hatte jeder nur an seine Rettung gedacht und an andere nicht. Und wie jetzt jeder am Trockenen saß, so meinte er, die anderen säßen ebenso. Jetzt erst fiel allen bei, dass sie Christine seit jenem schrecklichen Augenblick nicht mehr gesehen. Und ins Haus war sie nicht gekommen. Da begann der Mann zu jammern und alle anderen mit ihm. Denn es ward ihnen allen, als ob Christine allein zu helfen wüsste. Plötzlich ging die Tür auf, und Christine stand mitten unter ihnen. Ihre Haare trieften, rot waren ihre Wangen, und ihre Augen brannten noch dunkler als sonst in unheimlichem Feuer. Eine Teilnahme, deren Christine sonst nicht gewohnt war, empfing sie, und jeder wollte ihr erzählen, was man gedacht und gesagt und wie man Kummer um sie gehabt. Christine sah bald, was alles zu bedeuten hatte, und verbarg ihre innere Glut hinter spöttischen Worten, warf den Männern ihre übereilte Flucht vor, und wie keiner um eine arme Frau sich bekümmert und keiner sich umgesehen, was der Grüne mit ihr beginne. Da brach der Sturm der Neugierde aus, und jeder wollte zuerst wissen, was nun der Grüne mit ihr angefangen, und die Hintersten hoben sich hoch auf, um besser zu hören und die Frau näher zu sehen, die dem Grünen so nahe gestanden. »Sie sollte nichts sagen«, meinte Christine zuerst, »man hätte es nicht um sie verdient. Als Fremde sie übel geplagt im Tal, die Frauen ihr einen üblen Namen angehängt, die Männer sie allenthalben im Stich gelassen. Und wenn sie nicht besser gesinnt wäre als alle und wenn sie nicht mehr Mut als alle hätte, so wäre jetzt noch weder Trost noch Ausweg da.« So redete Christine noch lange, warf harte Worte gegen die Frauen, die ihr nie hätten glauben wollen, dass der Bodensee größer sei als der Schlossteich. Und je mehr man ihr anhielt, umso härter schien sie zu werden und stützte sich besonders darauf, dass, was sie zu sagen hätte, man ihr übel auslegen und, wenn die Sache gut käme, ihr keinen Dank haben werde. Käme sie aber übel, so lüde man ihr alle Schuld auf und die ganze Verantwortung. Als endlich die ganze Versammlung vor Christine wie auf den Knien lag mit Bitten und Flehen und die Verwundeten laut aufschrien und anhielten, da schien Christine zu erweichen und begann zu erzählen, wie sie standgehalten und mit dem Grünen Abrede getroffen. Aber von dem Kuss sagte sie nichts. Nichts davon, wie er sie auf der Wange gebrannt und wie es ihr getost hat im Gemüt. Aber sie erzählte, was sie seither gedacht im verschlagenen Gemüt. Das Wichtigste sei, dass die Buchen nach Bärhegen geschafft würden. Seien die einmal oben, so könne man immer noch sehen, was man machen wolle. Die Hauptsache sei, dass bis dahin, so viel ihr bekannt, unter ihnen kein Kind werde geboren werden. Vielen lief es kalt den Rücken auf bei der Erzählung, aber dass man dann doch noch immer sehen könne, was man machen wolle, das gefiel allen wohl. Nur eine junge Frau weinte gar bitterlich, dass man unter ihren Augen die Hände hätte waschen können, aber sagen tat sie nichts. Eine alte, ehrwürdige Frau dagegen, Hochgestalt und mit einem Gesicht, vor dem man sonst sich beugen oder vor ihm fliehen musste, trat in die Mitte und sprach.
»Gott vergessen wäre es gehandelt, auf das Ungewisse das Gewisse stellen und spielen mit dem ewigen Leben. Wer mit dem Bösen sich einlasse, komme vom Bösen nimmer los. Und wer ihm den Finger gebe, den behalte er mit Leib und Seele. Aus diesem Elend könne niemand helfen als Gott. Wer ihn aber verlasse in der Not, der versinke in der Not.«
Aber diesmal verachtete man der alten Rede, und schweigen hieß man die junge Frau. Mit Weinen und Heulen sei einem diesmal nicht geholfen, da bedürfe man Hilfe anderer Art, hieß es. So kam man bald überein, die Sache zu versuchen. Bös könnte das kaum gehen im bösesten Fall. Aber nicht das erste Mal sei es, dass Menschen die schlimmsten Geister betrogen, und wenn sie selbst nichts wüssten, so fände wohl ein Priester Rat und Ausweg. Aber in finsterem Gemüt soll mancher gedacht haben, wie er später bekannte, gar viel Geld und Umtriebe wage er nicht, eines ungetauften Kindes wegen. Als der Rat nach Christines Sinn gefasst wurde, da war es, als ob alle Wirbelwinde über dem Haus zusammenstießen. Die Heere der wilden Jäger vorübersausten, die Posten des Hauses wankten, die Balken bogen sich, die Bäume splitterten am Haus wie Speere auf einer Ritterbrust. Blass wurden drinnen die Menschen, Grauen überfiel sie, aber den Rat lösten sie nicht. Bei grauendem Morgen begannen sie seine Ausführung. Schön und hell war der Morgen, Gewitter und Hexenwerke verschwunden, Die Äxte hieben noch einmal so scharf als sonst. Der Boden war locker und jede Buche fiel gerade, wie man sie haben wollte. Kein Wagen brach mehr. Das Vieh war willig und stark und die Menschen geschützt vor jedem Unfall wie durch unsichtbare Hand. Nur eines war sonderbar. Unterhalb Sumiswald führte damals noch kein Weg ins hintere Tal. Dort war noch Sumpf, den die zügellose Grüne bewässerte. Man musste den Stalden auf durchs Dorf fahren an der Kirche vorbei. Sie fuhren wie an den frühen Tagen immer drei Züge auf einmal, um einander helfen zu können mit Rad, Kraft und Vieh, und hatten nun nur durch Sumiswald zu fahren. Außerhalb des Dorfes den Kirchstalden ab, an dem eine kleine Kapelle stand. Unterhalb desselben auf ebenem Wege hatten sie die Buchen abzulegen. Sobald sie den Stalden auf waren und auf ebenem Wege gegen die Kirche kamen, so ward das Gewicht der Wagen nicht leichter, sondern schwerer und schwerer. Sie mussten Tiere vorspannen, so viele sie deren hatten, mussten unmenschlich auf sie schlagen, mussten selbst Hand an die Speichen legen. Dazu scheuten die sanftesten Rosse, als ob etwas Unsichtbares vom Kirchhof her ihnen im Wege stehe. Und ein dumpfer Glockenton, fast wie der verirrte Schall einer fernen Totenglocke, kam von der Kirche her, dass ein eigentümlich Grauen die stärksten Männer ergriff, und jedes Mal Menschen und Tiere bebten, wenn man gegen die Kirche kam. War mal einmal vorbei, so konnte man ruhig fahren, ruhig abladen, ruhig zu frischer Ladung wieder gehen. Sechs Buchen lud man am selbigen Tags nebeneinander ab an die abgeredete Stelle. Sechs Buchen waren am folgenden Morgen zu Bärhegen oben gepflanzt, und durchs ganze Tal hin hatte niemand eine Achse gehört, die sich umgedreht um ihre Spule, niemand der Fuhrleute üblich Geschrei, der Pferde Wiehern, der Ochsen einförmig Gebrüll. Aber sechs Buchen standen oben, die konnte sehen, wer wollte, und es waren die sechs Buchen, die man unten an dem Stalden hingelegt hatte, und keine anderen. Da war das Staunen groß im ganzen Tal, und die Neugierde regte sich allerorts. Absonderlich die Ritter nahm es Wunder, welche Pacht die Bauern geschlossen und auf welche Weise die Buchen zur Stelle geschafft würden. Sie hätten gerne auf heidnische Weise den Bauern das Geheimnis ausgepresst. Allein sie sahen bald, dass die Bauern auch nicht alles wüssten, dass sie selbst halb erschrocken waren. Zudem wehrte der von Stoffeln. Dem war es nicht nur gleichgültig, wie die Buchen nach Bärhegen kamen. Im Gegenteil, wenn nur die Buchen heraufkamen, so sah er gerne, dass die Bauern dabei geschont wurden. Er hatte wohl gesehen, dass der Spott der Ritter ihn zu einer Unbesonnenheit verleitet hatte. Denn wenn die Bauern zugrunde gingen, die Felder unbestellt blieben, so hatte die Herrschaft den größten Schaden dabei. Allein, was der von Stoffeln einmal gesagt hatte, dabei blieb es. Die Erleichterung, welche die Bauern sich verschafft, war ihm daher ganz recht und ganz gleichgültig, ob sie dafür ihre Seelen verschrieben. Denn was gingen ihn der Bauern Seelen an, wenn einmal der Tod ihre Leiber genommen? Er lachte jetzt über seine Ritter und schützte die Bauern vor ihrem Mutwillen. Diese wollten den Handel doch noch ergründen und sandten Knappen zur Wache. Die fand man des Morgens halbtot in Gräben, wohin eine unsichtbare Hand sie geschleudert. Da zogen zwei Ritter hin auf Bärhegen. Es waren kühne Degen, und wo ein Wagnis zu bestehen gewesen im Heidenland, da hatten sie es bestanden. Am Morgen fand man sie erstarrt am Boden, und als sie der Rede wieder mächtig waren, sagten sie, ein roter Ritter mit feuriger Lanze hätte sie niedergerannt. Hier und da konnte eine neugierige Weibsseele sich nicht enthalten, wenn es Mitternacht war, durch eine Spalte oder Luke nach dem Wege im Tal zu sehen. Alsbald wehte ein giftiger Wind sie an. Das Gesicht schwoll auf, wochenlang konnte man weder Nase noch Augen sehen, den Mund mit Mühe finden. Da verging den Leuten das Spähen, und kein Auge sah mehr zu Tale, wenn Mitternacht über demselben lag. Einmal aber kam plötzlich ein Mann das Sterben an. Er bedurfte des letzten Trostes, aber niemand durfte den Priester holen, denn Mitternacht war nah und der Weg führte am Kilchstalden vorbei. Da lief ein unschuldig Bübchen, Gott und Menschen lieb, aus Angst um den Vater ungeheißen Sumiswald zu. Als er gegen den Kilchstalden kam, sah er von dort die Buchen auffahren vom Boden, jede von zwei feurigen Eichhörnchen gezogen, und nebenbei sah er reiten auf schwarzem Bock einen grünen Mann. Eine feurige Geißel hatte er in der Hand, einen feurigen Bart im Gesicht, und auf dem Hut schwankte glutrot eine Feder. So sei der Zug gefahren, hoch durch die Lüfte, über alle Eck weg und schnell wie ein Augenblick. Solches sah der Knabe, und niemand tat ihm was. Noch waren nicht 3 Wochen vergangen, so stunden 90 Buchen auf Bärhegen. Sie machten einen schönen Schattengang, denn alle schlugen üppig aus, keine einzige verdorrte. Aber die Ritter und auch der von Stoffeln ergingen sich nicht oft darin. Es wehte sie allemal ein heimlich Grauen an. Sie hätten von der Sache lieber nichts mehr gewusst, aber keiner machte ihr ein Ende. Es tröstete ein jeder sich, fiele es, so trage der andere die Schuld. Den Bauern aber ging es besser mit jeder Buche, welche oben war, denn mit jeder Buche wuchs die Hoffnung, dem Herrn zu genügen, den Grünen zu betrügen. Er hatte ja kein Unterpfand, und war die 100. einmal oben, was frugen sie dann dem Grünen nach? Indessen waren sie der Sache noch nicht sicher. Alle Tage fürchteten sie, er spiele ihnen einen Schabernack und lasse sie im Stich. Am Urbanustage brachten sie ihm die letzten Buchen an den Kilchstalden. Und alt und jung schlief wenig in selber Nacht. Man konnte fast nicht glauben, dass er ohne Umstände und ohne Kind oder Pfand die Arbeit vollende. Am folgenden Morgen waren lange vor der Sonne alt und jung auf den Beinen. In allen regte sich die gleiche neugierige Angst. Aber lange wagte sich keiner auf den Platz, wo die Buchen lagen. Man wusste nicht, lag dort eine Beize für die, welche den Grünen betrügen wollten? Ein wilder Kuhhirte, der Ziegen von der Alp gebracht, wagte es endlich, sprang voran und fand keine Buchen mehr, und keine Hinterlist tat auf dem Platz sich kund. Noch trauten sie dem Spiel nicht. Ihnen vorauf musste der Hirte nach Bärhegen. Dort war alles in Ordnung. 100 Buchen standen in Reih und Glied. Keine war verdorrt. Keinem von ihnen lief das Gesicht auf, keinem tat ein Glied weh. Da stieg der Jubel hoch in ihren Herzen, und es floss viel Spott gegen den Grünen und gegen die Ritter. Zum 3. Mal sandten sie aus den wilden Kuhhirten und ließen dem von Stoffeln sagen, es sei auf Bärhegen nun alles in Ordnung. Er möchte kommen und die Buchen zählen. Dem aber war es graulicht, und er ließ ihnen sagen, sie sollten machen, dass sie heimkämen. Gerne hätte er ihnen sagen lassen, sie sollten den ganzen Schattengang wieder wegschaffen, aber er tat es nicht, seiner Ritter wegen. Es sollte nicht heißen, er fürchte sich. Aber er wusste nicht um der Bauern Pacht und wer sich in den Handel mischen könnte. Als der Kuhhirte den Bescheid brachte, da schwollen die Herzen noch trotziger auf. Die wilde Jugend tanzte im Schattengang, wildes Jodeln hallte von Kluft zu Kluft, von Berg zu Berg, hallte an den Mauern des Schlosses Sumiswald wieder. Bedächtige Alte warnten und baten, aber trotzige Herzen achten bedächtiger Alten Warnung nicht. Wenn dann das Unglück da ist, so sollen es die Alten mit ihrem Zagen und Warnen herbeigezogen haben. Die Zeit ist noch nicht da, wo man es erkennt, dass der Trotz das Unglück aus dem Boden gestampft. Der Jubel zog sich über Berg und Tal in alle Häuser. Und wo noch eines Fingers lang Fleisch im Rauche hing, da ward es gekocht und wo noch eine Handgroß Butter im Hafen war, da wurde geküchelt. Das Fleisch ward gegessen, die Küchli schwanden, der Tag war verronnen und ein anderer Tag stieg am Himmel auf. Immer näher kam der Tag, an welchem eine Frau ein Kind gebären sollte. Und je näher der Tag kam, umso dringlicher kam die Angst wieder. Der Grüne werde sich wieder künden, fordern, was ihm gehöre, oder ihnen eine Beize legen. Den Jammer jener jungen Frau, welche das Kind gebären sollte, wer will ihn ermessen? Im ganzen Haus tönte er wieder, ergriff nach und nach alle Glieder des Hauses, und Rat wusste niemand, wohl aber, dass dem, mit dem man sich eingelassen, nicht zu trauen sei. Je näher die verhängnisvolle Stunde kam, umso näher drängte die arme Frau sich zu Gott, umklammerte nicht mit den Armen allein, sondern mit dem Leib und der Seele und aus ganzem Gemüt die heilige Mutter, bittend um Schutz, um ihres gebenedeiten Sohnes willen. Und ihr ward immer klarer, dass im Leben und Sterben in jeder Not der größte Trost bei Gott sei. Denn wo der sei, da dürfe der Böse nicht sein und hätte keine Macht. Immer deutlicher trat der Glaube vor dessen Seele, dass, wenn ein Priester des Herrn mit dem Allerheiligsten, dem heiligen Leib des Erlösers, bei der Geburt zugegen wäre und bewaffnet mit kräftigen Bannsprüchen, so dürfte kein böser Geist sich nahen, und alsobald könnte der Priester das neugeborene Kind mit dem Sakrament der Taufe versehen, was die damalige Sitte erlaubte. Dann wäre das arme Kind der Gefahr für immer entrissen, welche die Vermessenheit der Väter über es gebracht haben. Dieser Glaube stieg auch bei den anderen auf, und der Jammer der jungen Frau ging ihnen zu Herzen. Aber sie scheuten sich, dem Priester ihre Pacht mit dem Satan zu bekennen, und niemand war seither zur Beichte gegangen, und niemand hatte ihm Rede gestanden. Es war ein gar frommer Mann, selbst die Ritter des Schlosses trieben keinen Kurzweil mit ihm, er aber sagte ihnen die Wahrheit. Wenn einmal die Sache getan sei, so könne er sie nicht mehr hindern, hatten die Bauern gedacht. Aber jetzt war doch niemand gerne der Erste, der es ihm sagte. Das Gewissen sagte ihnen wohl, warum. Endlich drang einer jungen Frau der Jammer zu Herzen. Sie lief hin und offenbarte dem Priester den Handel und der armen Frau Wunsch. Gewaltig entsetzte sich der fromme Mann, aber mit leeren Worten verlor er die Zeit nicht. Kühn trat er für eine arme Seele in den Kampf mit dem gewaltigen Widersacher. Er war einer von denen, die den härtesten Kampf nicht scheuen, weil sie gekrönt werden wollen mit der Krone des ewigen Lebens und weil sie wohl wissen, es werde keiner gekrönt, außer er kämpfe recht. Ums Haus, in welchem die Frau ihrer Stunde harrte, zog er den heiligen Bann mit geweihtem Wasser, den böse Geister nicht überschreiten dürfen, segnete die Schwelle ein, die ganze Stube, und ruhig gebar die Frau, und ungestört taufte der Priester das Kind. Ruhig blieb es auch draußen. Am klaren Himmel flimmerten die hellen Sterne, leise Lüfte spielten in den Bäumen. Ein wiehernd Gelächter wollen die einen gehört haben von fern her, die anderen aber meinten, es seien nur die Käuzlein gewesen an des Waldes Saum. Alle, die da waren, aber freuten sich höchlich, und alle Angst war verschwunden. Auf immer, wie sie meinten. Hatten sie den Grünen einmal angeführt, so konnten sie es immer tun, mit dem gleichen Mittel. Ein großes Mahl ward zugerichtet, und weither wurden die Gäste entboten. Umsonst mahnte der Priester des Herrn von Schmaus und Jubel ab, mahnte zu zagen und zu beten, denn noch sei der Feind nicht besiegt. Gott nicht gesöhnt. Es sei ihm im Geist, als dürfe er ihnen keine Buße zur Sühne auferlegen, als nahe sich eine Buße gewaltig und schwer aus Gottes selbst eigener Hand. Aber sie hörten ihn nicht, wollten ihn befriedigen mit Speis und Trank. Er aber ging betrübt weg, bat für die, welche nicht wüssten, was sie täten, und rüstete sich, mit Beten und Fasten zu kämpfen als ein getreuer Hirt für die anvertraute Herde. Mitten unter den Jubilierenden ist auch Christine gesessen, aber sonderbar still mit glühenden Wangen, düsteren Augen, seltsam sah man das Zucken in ihrem Gesicht. Christine war bei der Geburt zugegen gewesen als erfahrene Wehmutter, war bei der plötzlichen Taufe zu Gevatter gestanden, mit frechem Herzen, ohne Furcht. Aber wie der Priester das Wasser sprengte über das Kind und es taufte in den höchsten drei Namen, da war es ihr, als drücke man ihr plötzlich ein feurig Eisen auf die Stelle, wo sie des grünen Kuss empfangen. In jähem Schrecken war sie zusammengezuckt, das Kind fast zur Erde gefallen. Und seither hatte der Schmerz nicht abgenommen, sondern ward glühender von Stunde zu Stunde. Anfangs war sie stillgesessen, hatte den Schmerz unterdrückt und heimlich die schweren Gedanken gewälzt in ihrer erwachten Seele. Aber immer häufiger fuhr sie mit der Hand nach dem brennenden Fleck, auf dem ihr eine giftige Wespe zu sitzen schien, die ihr einen glühenden Stachel bohre bis ins Mark hinein. Als keine Wespe zu verjagen war, die Stiche immer heißer wurden, die Gedanken immer schrecklicher, da begann Christine ihre Wange zu zeigen, zu fragen, was darauf zu sehen sei, und immer von Neuem frug Christine, aber niemand sah etwas, und bald mochte niemand mehr mit dem Spähen auf den Wangen die Lust sich verkürzen. Endlich konnte sie noch eine alte Frau erweichen. Eben krähte der Hahn, der Morgen graute, da sah die Alte auf Christines Wange einen fast unsichtbaren Fleck. »Es sei nichts«, sagte die, »das werde schon vergehen«, und ging weiter. Und Christine wollte sich trösten, »es sei nichts und werde bald vergehen«, aber die Pein nahm nicht ab, und unmerklich wuchs der kleine Punkt, und alle sahen ihn und frugen sie, was es da Schwarzes gebe in ihrem Gesicht. Sie dachten nichts Besonderes, aber die Reden fuhren ihr wie Stiche ins Herz, weckten die schweren Gedanken wieder auf, und immer musste sie denken, dass auf den gleichen Fleck der Grüne sie geküsst, und dass die gleiche Glut, die damals wie ein Blitz durch ihr Gebein gefahren, jetzt bleibend in demselben brenne und zehre. So wich der Schlaf von ihr, das Essen schmeckte ihr wie Feuerbrand, unstet lief sie hierhin und dorthin, suchte Trost und fand keinen, denn der Schmerz wuchs immer noch. Der schwarze Punkt ward größer und schwärzer. Einzelne dunkle Streifen liefen von ihm aus, und nach dem Mund hin schien sich auf dem runden Fleck ein Höcker zu pflanzen. So litt und lief Christine manchen langen Tag und manche lange Nacht und hatte keinem Menschen die Angst ihres Herzens geoffenbart, und was sie vom Grünen auf diese Stelle erhalten. Aber wenn sie gewusst hätte, auf welche Weise sie diese Pein loswerden könne, sie hätte alles im Himmel und auf Erden geopfert. Sie war von Natur eine vermessene Frau, jetzt aber erzürnt in wütendem Schmerz.